Kann es sein, dass dein wichtigster Tag in deinem Leben was mit einem Papst zu tun hat?
Ja, ich war aus Hamburg gekommen. Ich wollte nach Rom, weil ich Italienisch lernen wollte, weil ich kein Wort Italienisch konnte. Ich hatte 4.000 D-Mark gespart, das waren noch D-Mark-Zeiten. Die waren in Rom nach 3 Monaten weg. Ich konnte immer noch kein Italienisch. Habe einen Job gesucht und wurde Aushilfsjournalist bei einer Zeitung, die suchten einen Vatikan-Fachmann. Da habe ich dann auch gearbeitet und traf dann meinen ersten Papst, Johannes Paul II. Und ich sprach grauenhaft schlecht Italienisch. Und er gab allen Korrespondenten die Hand, mir auch, und sprach dann sehr schnell auf Italienisch auf mich ein. Und ich verstand kein Wort.
Mit starkem Akzent, muss man sagen.
Richtig, aber ich wusste, dass er Deutsch konnte. Und dann habe ich gesagt, heiliger Vater, ich kann kein Italienisch. Dann sagte er, ach, Entschuldigung, ich dachte, Sie gehörten zu den Korrespondenten. Sind Sie von der Schweizer Garde? Wollten Sie mir die Hand geben? Und dann sagte ich, nein, ich bin auch Vatikan-Fachmann. Dann sagt er, ja, für den Vatikan-Fachmann sprechen Sie aber sehr schlecht Italienisch. Ich sagte, ja, das ist richtig. Und dann wollte ich bei ihm punkten. Sagt er, heiliger Vater, meine Eltern sind aus Schlesien, aus Gliwice. Dann sagt er, dann können Sie ja Polnisch. Ich sagte, Polnisch kann ich auch nicht. Das war mein erster Arbeitstag, weil er sagte dann zu mir, Sie sind aber Journalist. Ich sagte, ja. Und dann fragt er, worüber haben Sie denn geschrieben? Dann habe ich gesagt, meistens über Fußball. Und dann sagt er, ich weiß nicht, ob Sie hier richtig sind.
Also, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, Sie haben jetzt schon einen kleinen Vorgeschmack bekommen auf das, was Sie erwartet und was mich erwartet. Andreas Englisch ist so unfassbar eloquent, dass ich jetzt auch eine Frage stellen könnte.
Super.
Und die nächsten 17 Minuten sind geritzt.
Ja, ich habe.
Aber das wäre andererseits wäre schade, weil es gibt so viele Dinge, die ich so gerne von Ihnen erfahren würde. Wollen wir versuchen?
Nur zu.
Wir haben ja einen Papst gehabt, der ist noch nicht lange im Amt. Der hat ein bisschen, jetzt sehr unfachmännisch gesprochen, ein bisschen dröge begonnen.
Ja.
Hätten Sie sich jemals vorstellen können, dass dieser Papst Leo XIV. In der Auseinandersetzung mit einem sehr mächtigen Mann, mit Donald Trump, und in der Auseinandersetzung mit dem Krieg, der gegen den Iran geführt wird, eine solche Bedeutung bekommen würde?
Das war von Anfang an klar. Es gab während des Konklave ganz viele Kardinäle, die gesagt haben, wir brauchen einen Anti-Trump. Das hatte damals mit dem Krieg, den gab es ja noch nicht, nichts zu tun, aber es hatte schon mit seiner Zollpolitik zu tun. Und es gab viele Kardinäle, die gesagt haben, wir brauchen zum ersten Mal den ersten Papst, der die Kirche kennt. Wir brauchen keinen Papst mehr, der die Kirche nicht kennt. Wir brauchen den ersten Papst, der die Kirche kennt.
Das, glaube ich, versteht kein Laie, warum die anderen, Johannes Paul II., den Sie gerade erwähnt haben, oder Franziskus, kannten die Kirche nicht?
Nein. Alle diese Päpste, die es bisher gaben, kamen aus dieser winzig kleinen Ecke, in der Priester zwischen 5.000 und 7.000 Euro im Monat verdienen. Das ist eine winzige Minderheit in der Kirche.
Also das sind die Priester, denen es gut geht?
Die ganz normal in Ländern wie Deutschland leben, in Frankreich. Aber die ganz große Menge, 90%, leben von 30 bis 50 Dollar im Monat. In Afrika, in Asien, in vielen Teilen Lateinamerikas. Und der erste Papst, der selber arm war und der das selbst erlebt hat, sein ganzes Leben lang, das ist jetzt der erste Mann, der die Kirche wirklich kennt. Der kennt sie in jeder Ecke.
Das ist auch etwas, was kaum einer weiß, weil ein Vorurteil ist, den Kirchen, den Amtsträgern, den Kirchenvertretern geht es materiell so wahnsinnig gut.
Wenn Sie mit Leo XIV. Essen gehen wollten, mussten Sie bezahlen. Der hatte 120 Euro Taschengeld im Monat.
Okay, also er war arm, er hat Armut kennengelernt, er war ja auch Augustiner. Aber warum Anti-Trump?
Es war während der Zeit des Konklaves relativ klar, dass die katholische Kirche sich neu aufstellen muss. Also die Länder, die der Meinung waren, dass es jemanden geben muss, der bereit ist, das alte Konstrukt aufzubrechen und zu sagen, wir brauchen jemanden, der glaubwürdig ist gegenüber den Armen in dieser Kirche. Das ist ganz wichtig, der selber arm war, und jemand, der sich gegen die Macht stellt. Die Augustiner waren immer ein Orden, die nichts zu sagen hatten. Kein Mensch hat sich für uns um die Augustiner gekümmert. Die wohnten da an der linken Seite des Vatikans.
Kleiner Orden, ne?
Kleiner Orden, kein Mensch ging dahin. Wojtyla konnte die nicht ausstehen, der mochte die Augustiner nicht.
Das ist Papst Johannes Paul II.
Papst Johannes Paul II., der mochte die nicht, weil er hatte in Krakau mit den Augustinern Ärger gehabt und hat ihnen dann jede Menge Privilegien genommen, als er Papst wurde. Kein Mensch, der mit dem Papst ins Gespräch kommen wollte, redet mit den Augustinern. Und die Augustiner waren ja alle Bettelmönche. Das heißt, dass die und das war immer Menschen, die von unten nach oben gingen. Und genau so jemanden wollten die haben. Die haben gesagt, wir wollen keinen Machtpolitiker, der sich hinstellt, ich.
Also, man kann sagen, es ist ausgemachter Unsinn, wenn Trump sagt, dieser Papst ist nur Papst geworden, weil ich da war.
Das ist totaler Schwachsinn. Es spielten völlig andere Regeln. Es ging darum, dass die Leute gesagt haben, wir wollen jemanden haben, der die Leute in Tansania versteht, in Zaire versteht, in Indien versteht. Wir brauchen nicht mehr jemanden, der gut ist in München, Paris oder London. Hm. Und wir brauchen jemanden, der den Laden kennt und der die Bürokratie kennt. Das ist der erste Papst, der den Vatikan von unten kennt. Und wenn Sie in den Vatikan kommen, kriegen Sie immer nur Ärger mit der Bürokratie, weil ein guter Kollege von mir hat Johannes dem 23. Mal gefragt, wie viele Menschen arbeiten eigentlich im Vatikan? Und da hat der Papst geantwortet, ich glaube etwa die Hälfte.
Ja, also muss man sagen, ich will niemandem zu nahe treten, aber... gemessen an anderen Institutionen schon ziemlich viele.
Stimmt, also Sie bekommen, dieser Papst war ein...
Kanntest du denn schon vorher?
Ja, bevor er ging gar nicht anders, weil er wurde Prior der Augustiner unter Josef Ratzinger. Und wir haben unter Josef Ratzinger...
Das ist der Benedikt?
Josef Ratzinger, Benedikt, der 16.
Ich übersetze nur ab und zu.
Genau. Wir haben unter Ratzinger immer die gleichen Witze gemacht. Ich kann mich daran erinnern, dass Prevost, der jetzige Papst, Robert Francis Prevost, in der Schlange stand. Und der gängige Witz damals war, ich weiß noch, dass ich zu ihm gesagt habe, weißt du, was heute Morgen passiert ist? Ratzinger hat wieder mal dem lieben Gott das Evangelium erklärt. Das fanden wir damals lustig. Und Prevost war jemand, der war umgänglich, freundlich, höflich, aber nur ein Augustiner-Prior. Der hatte Ärger im Vatikan ohne Ende. Die wollten das Kloster umbauen und ich kannte jemanden in der Baubehörde, der meckerte die ganze Zeit und sagte, taucht schon wieder dieser Prevost auf. Der will Genehmigungen für den Umbau seines Klosters, genehmigt der Vatikan nie, vergiss es. Der nervt hier, der kommt hier alle 5 Mal an. Das war jemand, der gehörte ganz normal zu dem alten, ganz normalen...
Erlaube mir noch eine Frage zu Trump.
Natürlich.
Du bist ja einer der ganz wenigen, der ihn nicht nur in der Zeit vor seiner Ernennung, seiner Wahl zum Papst kannte, schon, sondern danach auch schon getroffen hat.
Ja.
Als einziger erster deutscher Journalist. Da kommen wir auch noch dazu. Das ist wirklich, glaube ich, muss spannend gewesen sein, wie
ohne jeden Zweifel.
Aber wenn du aus den Kenntnissen, die du hast, glaubst du, dass der Papst, wenn er sich mit einem wie Trump anlegt, so etwas wie Angst kennt?
Nein! Der Mann war, Angst ist, also ich kenne nicht viele Menschen in meinem Leben, die wirklich völlig angstfrei sind. Einer von denen war Johannes Paul II. Selbst nach dem Attentat hätte jeder verstanden, auf den ist geschossen worden, 1981 auf dem Petersplatz. Nach dem Attentat hätte jeder verstanden, dass er gesagt hat, ich will mehr Sicherheit, ich will eine Kugelweste. In wirklich gefährlichen Situationen, er war völlig angstfrei. Und dieser Papst ist als 30-Jähriger nach Peru gegangen, in einer Zeit, in der Gegend, in der er war, 2 polnische Priester mit einem Genickschuss hingerichtet worden.
Das waren doch diese Terroristen von Sentiero
Luminoso, das war diese Terrororganisation, die hat Priester hingerichtet und er ist genau da mitten rein. Und heute, das machen ganz viele Kollegen falsch, die versuchen, diesen Gegensatz zwischen dem amerikanischen Papst und dem amerikanischen Präsidenten aufzubauen. Das ist totaler Blödsinn. Prevost versteht sich überhaupt nicht als Amerikaner und wollte auch keinen Konflikt mit Trump. Der ist da reingedrängt worden, weil Trump angefangen hat, den Papst
anzugreifen. Aber jetzt hat er doch den Konflikt, Andreas.
Jetzt hat er den Konflikt, weil er was sagt? Weil er sagt, selig sind die, die Frieden stiften. Aber was denkst du, was ein Papst sagt? Das ist sein Job, das zu sagen. Deswegen war es doch völlig idiotisch, dass...
Er hat ja noch etwas anderes gesagt, was für die katholische Kirche schon bemerkenswert ist, weil die Kirche ja im Namen Gottes viele unselige, schreckliche Kriege geführt hat. Er hat sich dagegen verwahrt, dass im Namen Gottes ein Krieg geführt wird.
Ja, genau.
Das war genau gemünzt auf Trump und seine Leute.
Nein, das war geklaut von Franziskus.
Ja, aber es war gemünzt auf...
Ja, danach. Aber die Idee war im Grunde eine Idee von Johannes Paul II. Der hat gesagt, ich will Abkommen mit der muslimischen Seite. Und die unterschreiben einen Satz. Im Namen Gottes darf keine Gewalt ausgeübt werden. Dann kam Franziskus und hat das Gleiche gemacht. Hat gesagt, wir wollen einen Satz. Im Namen Gottes keine Gewalt. Und dann kam Trump und jetzt hat dieser Papst ganz mutig sich hingestellt und gesagt, was ist denn unsere Aufgabe? Unsere Aufgabe ist, dass ich... Unsere Osterbotschaft sage, Friede sei mit euch. Punkt aus. Alle sollen bitte die Waffen aus der Hand legen. Und ich finde es toll, er ist jetzt eine integrative Figur geworden. Der weiße Papst, von dem alle gesagt haben, wozu brauchen wir eine Kirche, wozu brauchen wir einen Papst, wird jetzt auch von Menschen, die mit Kirche und Religion überhaupt nichts zu tun haben, als jemand angesehen, der sagt, ich bin ein weltweites Symbol dafür, dass Gewalt nicht okay ist.
Ich weiß nicht, wie es Daniel Günther geht, der auch katholisch ist. Man hat ja nicht so oft Gelegenheit, irgendwas an der Amtskirche gut zu finden, aber das ist doch mal ein starker Auftritt gewesen des Papstes.
Definitiv, das auch so auszusprechen. Manche sicherlich auch ein bisschen überinterpretiert worden und danach von ihm ja auch nochmal klargestellt worden. Aber das ist natürlich das Oberhaupt der katholischen Kirche, der Papst eine klare Auffassung dazu hat, was Krieg und Frieden angeht, was Aggression angeht, was es bedeutet eben, wenn man ein anderes Land angreift. Das, finde ich, ist eine wohltuende Botschaft, die, glaube ich, mir als Katholiken auch gut getan hat, dass er das so ausgesprochen hat.
Ich darf mich anschließen, ausnahmsweise. Kann es sein, dass der Papst eigentlich mächtiger ist als Donald Trump?
Ohne Zweifel. Und das habe ich ganz oft in meinem Leben erlebt. Also der letzte große Konflikt zwischen einem Papst und einem Staat war mit der Sowjetunion. Da kann ich mich noch sehr genau daran erinnern, also an den Kalten Krieg. Wir hatten damals mit dem Kalten Krieg noch zu tun. Wojtyla hatte, wenn wir hinter den Eisernen Vorhang flogen, damals immer einen Lederkoffer dabei. Und wenn man ihn gefragt hat, was ist denn da drin, hat er nie geantwortet. Nach seinem Tod kam raus, in dem Lederkoffer war ein Ghetto-Blaster. Was war das, ein Ghetto-Blaster? Diese großen Kassetten.
Ich bin in der Zeit aufgewachsen.
und Wojtyla, wenn der in den Nunziaturen war, wusste, dass die Russen das verwanzt hatten. Deswegen stellte der immer den Ghetto-Blaster auf den Tisch und schaltete den ein. Und wenn er sprach, dröhnte da immer Musik aus dem Ghetto-Blaster. Und ein Witz war das, im Vatikan hat er da eine Kassette reingesteckt mit einem Lied von den Rolling Stones. Und zwar Sympathy for the Devil.
Nee.
Da dröhnte
so viel Humor hatte
der. Da dröhnte Sympathy for the Devil raus. Und ich habe ihn mal gefragt, das ist lange her. Ich habe gesagt, Heiliger Vater, was ist Ihre Lieblingsmusik? Da sagt er, um mir einen Gefallen zu tun, weil er wusste, dass ich Deutscher bin. Ich höre gerne Bach. Das war sensationell, war Bach, weil der katholischen Kirche in Petersdom verboten bis 1945, weil das ein Lutheraner war. Ja. Und dann sagt er zu uns Journalisten, ich höre gerne Bach. Und dann sagt er, wisst ihr was, von den Rolling Stones kriege ich mal solche Kopfschmerzen. Und dann hat er gesagt, aber Heiliger Vater, wann hören Sie den Rolling Stones? Aber das ist gesagt, wie gesagt.
Andreas, stop it, weil ich habe noch so viele Fragen. Es ist kein Mangel an Respekt, sondern einfach nur Neugier.
Alles klar.
Kurz vor Weihnachten bist du zum...
Ja.
Eingeladen worden vom Papst.
Ja.
Mit Familie.
Ja.
Wie geht man da hin? Bereitet man sich besonders vor?
Ja, klar. Also ich wusste das nicht. Ich wusste, es gibt ein Treffen, aber ich dachte, das ist eins von diesen ganz normalen Treffen. Normales Treffen heißt Generalaudienz. Mittwochs vor der Generalaudienz geht man in eine kleine Halle. Da gibt man dem Papst sein Buch, das man geschrieben hat oder was man vielleicht, wie man Politiker ist, sagt, gibt man ihm die Hand. Danach ist Generalaudienz fertig. Und dann kriegte ich einen Tipp, das wird nicht Mittwoch sein, sondern freitags. Und das war schon komisch, weil das war nicht Generalaudienz und es war freitags abends. War noch seltsamer, der kommt freitags abends nach Hause, dann steigt aus dem Auto, dann stehen einige Leute, dürfen ihm Hand geben, schreibt er was in das Buch und fertig. So war das dachte ich, wird es sein. Wir kommen dann mit meiner Familie an, Frau, Kind. Ich hatte beiden gesagt, wir treffen uns in einer Bar. Es wird nichts gegessen, es wird nichts getrunken. Wenn er da auftaucht und wir gehen gleich zum Papst und er sagt als erstes, ich muss aufs Klo, ist das peinlich. Also nichts essen, nichts trinken, ihr bleibt da jetzt sitzen. Und dann sind wir rübergegangen und dann dachte ich, jetzt kommt der Papst, gibt uns die Hand und geht wieder raus. Und dann sagte sein Sekretär, nein, geht bitte nach oben, er wartet in seinem Apartment auf. Das wird ein etwas längeres Gespräch. Und dann sind wir da hochgegangen und der stand auch an der Tür, machte sich über meinen Namen lustig und sagte, Mr. English, ich glaube, Sie können auch Englisch. Und sagte ich, ja, kann ich, Heiliger Vater, kein Problem.
Auch in Italien gelernt?
Ja, klar, nee, das konnte ich schon.
Andreas, das war toll. Du bist ein sehr, sehr produktiver Buchautor. In einem deiner früheren Werke habe ich etwas gelesen über die sexuellen Gepflogenheiten, die es hier und da im Vatikan gibt. Noch nie habe ich das in solcher Offenheit gelesen. Es geht da, wie soll man sagen, bunt zu.
Ja.
Glaubst du sehr lange. Glaubst du, dass heute noch irgendein Katholik Priester wird? In der Gewissheit oder mit der Überzeugung, dass er den Zölibat leben wird?
Ja, es gibt viele, die das wirklich wollen. Aber die leben alle nicht in Afrika. Wenn Sie mit jemandem über die afrikanische Kirche sprechen, auch mit dem jetzigen Papst, dann sagen die alle das Gleiche. Wir sind immer froh, wenn die Priester nur eine Freundin haben und nicht zwei. Also das ist und durchaus wie ist das, gängig.
Aber ich habe Ihrem Buch entnommen, früheren Buch, dass das keineswegs nur eine Spezialität ist afrikanischer Priester, sondern dass das weit verbreitet ist. Auch in der angelsächsischen Kirche zum Beispiel.
Der Bischof, der mich getraut hat, den ich sehr mochte, 1990 in Rom kam auf meine Hochzeitsfeier mit seiner Freundin. Der hat vorher zwar gefragt, aber die haben beide nett miteinander getanzt und es war eine sehr schöne Feier und dem bin ich bis heute dankbar. War übrigens ein relativ hohes Tier innerhalb der Kurie. Also
ein Bischof war das?
Ein Bischof, ja.
Und war das offiziell oder ist
natürlich
das
nicht. Alle wissen im Vatikan, wer was mit wem hat. Das ist auch die Beste. Das ist aber
erklär mir mal, wie man sozusagen den Zölibat predigen kann und sich nicht dran halten kann.
Das ist ja gerade das Pikante da dran. Das macht ja gar keinen Spaß, wenn du sagst.
Ich gebe zu, die Frage klingt sehr protestantisch. Ja. Aber gibt es da nicht einen gewissen Widerspruch?
Ja, klar gibt es da Widerspruch, aber das ist ja das Interessante daran, dass das so ein Widerspruch
ist. Am Katholizismus ist das Interessante.
Ja, also es gibt im Vatikan Unmengen Beispiele. Die coolste Statue, die es im Vatikan gibt, ganz vorne neben dem Hauptaltar von Giulia Farnese, die war eine nackte Skulptur, weil ihr Bruder ganz stolz darauf war.
Große Lieferanten von Päpsten und Kardinälen, die Farnese-Familie.
Genau. Und Paul III. Hat in seinem Testament verfügt, meine Schwester, ich möchte die splitternackt auf meinem Grabmal haben. Und das war daher, weil seine Schwester war die Geliebte von Alexander dem VI., seinem Vorgänger.
Jetzt weichst du aber aus, wir sind jetzt viele Jahrhunderte zurück.
Stimmt.
Ich habe dich auf den Widerspruch heute hingewiesen.
Also es gibt heute viele Priester, die nehmen das sehr ernst. Die haben damit große Probleme. Das hat aber viel weniger mit Sexualität zu tun als mit Einsamkeit. Es gibt ganz viele Menschen, die ehrlich versucht haben, ihren Zölibat zu leben und die haben im Laufe ihres Lebens erleben die eine so brutal schlimme Einsamkeit, die ist furchtbar. Darunter leiden die. Die versuchen das auch zu kompensieren, hat aber für uns Journalisten einen gewaltigen Vorteil, weil du kannst sie anrufen zu jeder Tag- und Nachtzeit, die haben immer Zeit.
Ja.
Wir brauchen nie sagen,
würdest du das Kind also jetzt in die ganz Schule diskret bringen. Gefragt, würdest du auch sagen, dass Leo der 14. dem Leben zugewandt ist?
Leo der 14. war ein Überzeugungstäter. Als ich mit seinem Bruder gesprochen habe, gesagt, wie war der denn als Kind? Da sagte der, mein Bruder, der hat das Bügelbrett meiner Mutter genommen, hat das aufgebaut, hat heilige Messe gespielt und wir kriegen immer als Hostien, stattdessen kriegen wir Bonbons. Wir haben draußen Cowboy und Indianer gespielt und der Bob spielt immer heilige Messe. Also der war schon Priester als Kind. Ist wirklich einer von den Frühberufenen und der war, wie gesagt, ein Überzeugungstäter, weil diese 20 Jahre in absoluter Armut, der ist in die ärmsten Gegenden Perus gefahren und ich habe mit Leuten gesprochen, die gesagt haben, wenn der Bob kam und uns Essen gebracht und auch gekocht hat, haben wir manchmal gesagt, wir sind so arm, wir haben kein Besteck. Dann hat er gesagt, dann essen wir eben mit den Händen, das schmeckt sowieso besser.
Mhm. Darf ich dir noch eine Widerspruchsfrage stellen?
Immer zu.
Du weißt ja auf alles.
Ich freue mich darüber.
Ja, du hast ja auf alles eine Antwort. Wie erklärst du dir, in Deutschland sind die Bischöfe relativ freizügig, was das Zusammenleben von Menschen anbelangt? Mhm. Du weißt, dass es ein Votum gibt der Bischofskonferenz der Deutschen, dass homosexuelle Paare gesegnet werden können. Reinhard Marx praktiziert das auch, ist der Kardinal im Bistum München-Freising. Wie kann es sein, dass dieser Leo, von dem wir jetzt gerade so freundlich gesprochen haben, auf der Rückreise nach Afrika das wieder relativiert hat?
Weil die Leute verstehen jetzt endlich, dass die Kirche sich verändert hat. Der Mann, der die Kirche ist, jetzt zum ersten Mal die echte Kirche. Leo weiß ganz genau, es gibt einen Teil auf dieser Welt, auch Deutschland, in dem wir uns alle darüber einig sind, dass Menschen wegen ihrer sexuellen Orientierung nicht diskriminiert werden dürfen. Konsens, kein Problem. Aber Leo sagt, was schert mich denn Europa? Mein Wachstumskontinent ist Afrika. 7 Millionen Katholiken jedes neue Jahr. Die wollen das nicht. Die afrikanische Bischofskonferenz hat sich mit Händen und Füßen dagegen gewehrt, dass es eine Segensfeier für homosexuelle Menschen gibt, wie Franziskus sie wollte. Und jetzt sagt Leo, okay Jungs, wir haben einen riesen Konflikt in der Kirche. Es gibt eine erste Welt, die findet das toll. In der wachsen wir nicht und um die schert sich keiner. Wir haben aber eine dritte Welt, die wächst wie verrückt. Die wollen das nicht, dann nehmen wir auf die Rücksicht. Der will die afrikanischen Vorbehalte, dagegen nimmt er ernst. Das ist der springende
Punkt. Also eine politische Entscheidung. Andreas, danke, dass ich Fragen stellen durfte.